Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen.
Amen.
So ein bisschen mehr, möchtest du?
Danke.
Ich habe überlegt, ich lese diese Verse nochmal vor, die wir als Evangelium gerade gehört haben. Einfach, dass wir sie nochmal im Ohr haben. Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste Manna gegessen, sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, also von mir, der wird leben in Ewigkeit. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Irgendwie komisch, ne? Also, ich meine so als Rede, beziehungsweise, oder gar im Gespräch, denn es ist tatsächlich ein Gespräch, was da läuft. Und dieses, so würden wir nie reden, wenn wir jetzt, ja, miteinander reden. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir mitten reinkommen. Wir kommen also mitten rein ins Gespräch, eigentlich zu spät. Wir haben eigentlich den ganzen Vorlauf noch gar nicht mitbekommen und deswegen ist das jetzt erstmal etwas, wo wir sagen, okay, einen Schritt zurück, mal gucken, wie kam es eigentlich zu diesem Gespräch. Jesus hatte kurz zuvor die 5000 gespeist. Da waren sehr, sehr viele Leute ihm nachgegangen, bis weit raus, wo er, ja, waren sie ihm gefolgt und er hatte immer wieder gepredigt und diesmal dann an einem Berg, an einem Hang, wo alle ihn gut hören konnten, gepredigt und wie gesagt, die waren dann den ganzen Tag schon unterwegs, haben die Hitze des Tages durchgemacht, wenn nicht sogar noch länger, vielleicht haben sie auch schon übernachtet, wer weiß. Und waren am Tag vorher schon bei ihm, so langsam knurrt so richtig der Magen. Und die sind auch ziemlich fertig. Die Gefahr ist, dass sie jetzt nach der Hitze dieses Tages irgendwie auch anfangen zu kollabieren. Also dass der Kreislauf zusammenbricht, dass denen schwindelig wird, dass die Hunger haben. Und Jesus schickt sie nicht einfach weg, so ist der Vorschlag der Jünger. Lass sie doch gehen, dass sie sich auf den Höfen drumherum irgendwie Essen besorgen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann geschieht dieses Vermehrungswunder, wo Jesus aus ja, 5 Broten und 2 Fischen für so viele Menschen Brot gibt, dass es reicht. Dass alle satt werden und dass sogar noch etwas übrig bleibt. Ein sattes Wunder. Und als alle satt waren, da geht es zurück. Zurück nach Kapernaum, diesmal die Abkürzung. Vielleicht sind sie auch so gekommen, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall fahren sie mit dem Boot zurück nach Kapernaum, wo Petrus wohnt, Jakobus, Johannes, Andreas wohnen und wieder Station machen. Und dort kommt es zu diesem Gespräch, nämlich die anderen kommen auch mit und dann geht's los. Dieses eigenartige Gespräch. Denn sie wollen mehr. Sie wollen mehr von diesem Wunderbaren. Mehr vielleicht auch von diesem Brot. Aber Jesus lenkt ihren Blick um. Er lenkt ihren Blick vom Brot auf das Brot vom Himmel, das er ist. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Und wer zu mir kommt, dessen Lebenshunger und Lebensdurst wird endgültig gestillt werden. Nur, sagt Jesus, ihr sucht Wunder. Ihr sucht nicht mich. Und das ist das Problem. Bemüht euch bitte nicht nur um Nahrung, die bis morgen reicht. Schaut nicht nur, was zum Überleben dient. Wenn der Hunger, der Durst oder sonst was drückt, da gibt es ja noch andere Bedürfnisse, die man hat. Bemüht euch um Nahrung, die bis zu Gott reicht, die bis in die Ewigkeit reicht, die mehr ist und mehr gibt, als das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin's. Und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Es geht wirklich um mehr als nur um das tägliche Brot. So wichtig wie dieses tägliche Brot ist, deswegen habe ich euch am Vater unser gesagt, unser tägliches Brot gib uns heute, darum dürft ihr beten, das ist wichtig. Aber zum Leben braucht es eben mehr als nur das tägliche Brot. Und die Leute, die sind zum Teil empört. Wie kann er das sagen? Er, das Brot vom Himmel, das heißt, er kommt direkt von Gott. Meine Güte, wir kennen ihn doch. Das ist doch der aus Nazareth. Maria und Josef ist nicht weit weg. Die kennen wir zum Teil. Der ist als Zimmermann hier unterwegs gewesen die ganze Zeit, als er noch lebte, der Josef. Wie beweist er uns denn, dass seine Worte stimmen und er nicht nur ein Aufschneider, ein Hochstapler ist? Was sind deine Zeichen, Jesus, fragen sie, dass du das Brot vom Himmel bist? Diese Sache mit den 5 Broten und 2 Fischen und den vielen Leuten scheint irgendwie nicht zu reichen. So vergesslich sind sie nicht, dass es am nächsten Tag schon weg ist. Aber wenn er etwas täte, wie Mose, damals, als das Volk aus Ägypten 40 Jahre durch die Wüste zog und jeden Tag das Manna um das große Lager herum ist, ja wirklich sowas wie Himmelsbrot, Brot, das jeden Morgen zur Versorgung dieses großen Volkes drumherum lag, weiß wie Koriandersamen, schmeckt wie Semmel mit Honig, heißt es im Alten Testament. Wenn er so etwas täte, dann könnten wir vielleicht darüber mal reden. Ich sehe regelrecht vor mir, wie Jesus mir den Kopf schüttelt, ziemlich resigniert, aber dann die Leute anguckt und sagt, Leute, wirklich, also wahrlich, ja? Wirklich, richtig, wirklich. Hört gut zu. Also immer, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann muss man ganz aufmerksam werden. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste, jetzt kommt der Predigtext, eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch früher oder später gestorben. So wichtig das Manna zum täglichen Überleben war. Aber das, wovon ich rede, das ist das Brot vom Himmel. Wer davon isst, wer davon empfängt, was ich zu geben habe, der wird nicht sterben. Dieses Brot schenkt Leben, das bis in den Himmel reicht. Nicht nur bis zum Tod, sondern bis in Gottes Ewigkeit hineinreicht. Wir werden nachher hier vorne stehen. Wenn Sie das mitnehmen, haben Sie schon ganz viel mitgenommen. Ich bin das Brot des Lebens und gebe meinen Leib hin, damit ihr lebt. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern ewig. Ich gebe mein Leben, damit die Welt leben kann. Damit die Menschen leben können, damit ihr leben könnt, mit Gott ewig. Damit euch nichts von Gott trennt. Nichts. Und damit nichts und niemand euer Leben endgültig zerstören kann. Keine Schuld, also auch ihr selbst nicht. Kein Leid, keine Trauer, kein Tod. Ich bin nicht nur das Brot zum Überleben, ich bin das Brot über das Leben hinaus. Und damit will Jesus deutlich machen, Leute, die Wunder, die ich tue und die ihr sucht, sind Zeichen. Sie sind nicht das Eigentliche, sie sind nicht Selbstzweck, sie sind Hinweis auf das, was das ich mehr zu geben habe und das auch ihr mehr braucht, als all das, was den Leib zusammenhält. Und da merke ich, wie Jesu Worte mich anfangen so anzusprechen, dass sie tatsächlich bei mir landen. Denn so wie wir hier zusammensitzen und in unserer Gesellschaft, hier, ist das für die aller wenigsten ein Problem, dass wir materielle Not haben und nicht wissen, wie wir den nächsten Tag oder die nächste Woche überleben. Und die Frage von uns ist tatsächlich viel, viel mehr, was, wenn der Hunger, wenn die Not nicht materiell, nicht allein körperlich ist. Und davon können wir ein Lied singen. Allesamt ganz unterschiedlich, manchmal auch ganz ähnlich, aber keiner von uns ausgenommen. Weil keiner, keiner ohne Schuld ist, weil keiner ohne Leid ist, weil keiner am Tod vorbeikommt und ohne Trauer sein wird in seinem Leben. Und je älter, desto klar und desto mehr. Was aber, wenn der Hunger, die Not nicht materiell ist? Noch einmal zum Unterstreichen, bevor ich weitergehe. Das ist nicht unwichtig. Jesus hat den Leuten Brot gegeben. Und er hat immer wieder Menschen gesund gemacht. Er hat sogar Menschen vom Tod auferweckt, weil das etwas ist, wo er zeigen wollte, ich habe euch was zu geben. Aber es ist Hinweis, es ist Zeichen auf mehr. Und deshalb, was, wenn die Not mehr ist nur als körperlich und materiell, deshalb ein Schwenken zu Menschen von heute. Wir hören von drei Menschen von heute, die Brot des Lebens, die Jesus für sich entdeckt.
Die war offen. Sie ist einfach hineingegangen. Ihre Art war das sonst nicht. Aber sie war an einem Punkt, wo das sonst sowieso nicht mehr weiterführte. Nach außen gibt sie sich immer kämpferisch. Aber wie es in ihr aussieht, weiß niemand. Verletzungen aus der Kindheit lassen sie nicht los. Traumatische Erlebnisse. Wie im Loch gefangen ist sie. Mit dem Rücken zur Wand. Überhaupt keine Kraft mehr zum Leben. Und noch schlimmer, keiner scheint sie zu verstehen. Sie fühlt sich einfach nur noch allein. Überfordert. Am Ende. Und jetzt sitzt sie hier in der Kirche und schaute auf das Kreuz. Kein schönes Kreuz. Eigentlich schrecklich. Die Angst, der Schmerz, die Ohnmacht steht dem Mann dort ins Gesicht geschrieben. Der ganze Körper ist ein einziger Schrei. Er schreit genauso vor Schmerzen heraus wie ich. Ein völlig neuer Gedanke, ein völlig neues Gefühl. Wenn das stimmt, das ist ein Gott, der mitleiden kann, der weiß, wie ich mich fühle, der mich versteht, dann ist dieser Gott eine gute Adresse für meinen Schmerz. Eine, der mitgeht, auch durch diese fürchterlichen Tiefen. Und das heißt für mich, ich bin nie mehr allein. Sie fängt an, mit Gott zu reden. Das war nicht das Ende ihres schwierigen Weges, aber es war ein Aufbruch, ein wichtiger, ein entscheidender.
Ein Mann mitten im Leben, bisher immer zuverlässig und gewissenhaft. Und dann das. Diese Unaufmerksamkeit, nur einen kurzen Moment. Aber es war der Entscheidende. Er hat das Weichensignal übersehen, ist auf die falsche Bahn geraten, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Züge stießen zusammen, entgleisten, es gab Tote. Menschen starben wegen seiner Unaufmerksamkeit. Menschliches Versagen, sagten die Medien, wie sich das anhört. Es sagt nichts darüber, wie er sich fühlt, was es für die Opfer und ihre Angehörigen bedeutet. Würde er jemals wieder zur Ruhe kommen? Dürfte er das überhaupt? Wie gerne würde er alles rückgängig machen? wie gerne alles wieder gut, aber er kann es nicht. Was hilft es, dass er sich bei den Angehörigen entschuldigt hat? Daran, sich selbst das Leben zu nehmen, hat er mehr als einmal gedacht. Er ist Christ. Er kennt schon so lange den Satz, Christus ist für deine Schuld gestorben. Jesus hat deine Schuld stellvertretend auf sich genommen. Es klingt so leicht und es ist so schwer, das für sich anzunehmen. Aber zu begreifen, am Kreuz geht es um alles für dich. Und Jesus gibt am Kreuz alles für dich, sich selbst. Nein, das macht auch nicht rückgängig, was passiert ist. Aber öffne den Blick nach vorne, dass Gott durch Jesus überhaupt einen Weg öffnet und nicht alles zu Ende ist. Er hat oft für die gebetet, die so schwer an seinen Versagen zu tragen haben. Und er musste lernen, die Vergebung anzunehmen. Vergessen kann er seine Schuld nicht. Wiedergutmachen erst recht nicht. Aber zu lernen, von der Vergebung zu leben, dass Jesus genau dafür am Kreuz gestorben ist, das ist seine einzige Chance.
Ein Ehepaar ist trauert um ihr Kind. Die junge Frau ist mit 22 Jahren an Leukämie gestorben. Sie hat gekämpft, hat gehofft, hat gebetet, wie sie selbst als Eltern auch. Das ist die schwerste Stunde in ihrem Leben. Sie, Religionslehrerin, er zu dieser Zeit Präses, Bischof der Rheinischen Kirche und EKD-Ratsvorsitzender, Nikolaus Schneider. Antworten auf das Warum gibt es auch für die beiden Theologen nicht. Aber bekommen sie Kraft aus dem Glauben. Der Blick aufs Kreuz, dieses Zeichen, dass Gott mitten im Leid, im Sterben, im Trauern, im Nichtverstehen gegenwärtig ist und dass er es ihnen eines Tages das alles erklären wird. Nämlich dann, wenn es Ostern wird, wenn für ihre Tochter und für sie selbst in der Auferstehung das Leben siegt, wenn Gott durch Jesus das letzte Wort hat in der Auferweckung von den Toten. Kraft und Trost bei allen Tränen und Schmerzen kommt für die beiden aus dieser gewissen Hoffnung, dass Jesus am Kreuz dem Leid, der Krankheit und dem Tod nicht das letzte Wort gelassen hat. Dass Kreuz und Auferstehung bei Gott zueinander gehören. Das ist das, was sie hält und trägt in ihrer Trauer. Damit sind nicht längst alle Fragen beantwortet. Aber der freie Fall endet nicht im Bodenlosen, sondern in dem Satz, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das verbindet sie auch mit ihrer Tochter, die kurz vor ihrem Tod in ihr Tagebuch geschrieben hat, und doch Gott bitte und bete, ich lasse mich immer wieder neu fallen in deine Arme.
Was, wenn die Not, wenn der Hunger nicht nur materiell, nicht nur körperlich ist? Leid, Schuld, Trauer und Tod. Keiner von uns kommt darum herum. Aber Gott sei Dank, ich muss nicht drum herum reden, ich muss mich nicht rausreden, ich darf meine Hände aufmachen und im Abendmahl das empfangen, was Jesus ist. Leben für die Welt, Leben für mich, die Freude mitten im Leid. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus, der das Brot des Lebens für uns ist. Amen.